90 Minuten FM.
Herzlich willkommen, liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, hier beim Fußballjournal auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich präsentiere heute Episode 16 und damit die erste in der neuen Saison. Das Fußballjournal startet die Spielzeit 1920 mit einem Abschiedsinterview. Denn Reinhard Herowitz wird die Bundesliga nach knapp 2 Jahrzehnten verlassen. Zuletzt war er Bundesliga-Vorstand. Das ist natürlich eine lange Zeit an Fußballgeschichte in Österreich. Wir sprechen über die Ligareform, wir sprechen über die zweite Liga und die Regionalligen und sehr detailliert auch über die Lizenzierungen. Und natürlich, wenn jemand knapp 2 Jahrzehnte im Geschäft drinnen ist, dann hat er die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Etwas soll es Vereine gegeben haben, die Rechnungen in Schuhschachteln gehabt haben. Und mit Hannes Kartnick hatte er auch die eine oder andere Auseinandersetzung, die man aber später ausgeräumt hat, passenderweise natürlich auf Ibiza. Ich wünsche viel Spaß mit meinem Gespräch mit Reinhard Herowitz. Ja, ich bin jetzt hier mit Reinhard Herowitz, Bundesliga-Vorstand noch. Mit 30. September werden Sie aufhören. Nach beinahe 2 Jahrzehnten bei der Bundesliga-Pressekonferenz haben Sie gesagt, Sie verlassen die Bundesliga jetzt ohne einen besonderen Grund, also weil es Ihnen nicht auf einmal nicht mehr taugt oder weiß Gott was. Sieht man sich irgendwo, wenn man als Lizenzmanager einfach mal gestartet hat, irgendwie so jetzt mit dieser Bundesliga-Reform, mit dem ersten Jahr, irgendwie so ein bisschen auch am Ende eines Abschnitts, was die Liga betrifft?
Also genauso sehe ich es, ist eigentlich immer ein sehr, sehr guter Zeitpunkt unter zwei Aspekten, sowohl jetzt aus persönlicher Sicht, aber auch aus Bundesliga-Sicht. Persönlich, wie erwähnt, es gibt keinen konkreten Anlass und auch keine spezifische Ursache. Es ist ganz einfach, ich bin jetzt gerade 2 Jahrzehnte dabei, habe 18 Bundesliga-Saisonen hinter mir, bin heuer 50 geworden und unter dem Aspekt einmal ein guter Zeitpunkt für einen neuen Lebensabschnitt oder für eine neue Orientierung im Leben. Auch aus Liga-Sicht, sage ich mal, der Lizenzierungsprozess ist mittlerweile ein routiniert, fundierter Prozess geworden. Wir stehen auf wirtschaftlich sehr gesunden Beinen. Das war bei meiner Übernahme der Finanzagenten 2004 noch ganz anders. Wir haben ein ausgezeichnetes Team in der Geschäftsstelle mit äußerst motivierten und hoch ausgebildeten Mitarbeitern, hochqualifizierten. Und aus dieser Sicht, sage ich mal, ist es ein wirklich sehr, sehr guter Zeitpunkt für eine Änderung.
Jetzt hatten wir natürlich die Ligareform, die möglicherweise auch ein bisschen eine Notwendigkeit war, um dieses Konzept des viermal gegeneinanderspielens auseinanderzubrechen oder aufzubrechen. Wenn Sie jetzt trotzdem zurückblicken, was wäre die größte Errungenschaft? Ist es tatsächlich die Ligareform oder sind es andere Aspekte, wo Sie jetzt einfach für sich persönlich sagen, da bin ich jetzt sehr zufrieden damit, dass wir das umsetzen haben können?
Der Reformprozess, das war sicherlich eines der größten Projekte, das ich in den 18 Jahren erlebt habe. Sonst sehe ich jetzt gar nicht so punktuell, sondern wenn ich die Entwicklung betrachte in der Lizenzierung, wie vor 18 Jahren begonnen habe, wie da die Anforderungen waren, bei weitem niedriger, wie es jetzt ist, welche Problemstellungen damals die Clubs noch hatten, was sie auch noch reingezogen hat bis so um die 2010 herum. Und mittlerweile ist da ein sehr verantwortungsvolles Tun und Handeln bei den Clubs im Spiel. Und daher ist es dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess in der Lizenzierung, die Weiterentwicklung der Clubs. Und ich habe damals im Bundesliga-Journal gesagt, bei meinem Einstiegsinterview, was ist das Ziel, war die meine Aussage jene, dass es ist, die Clubs dabei zu unterstützen, am Weg zur Professionalität, am Weg zu einem Dienstleistungsunternehmen. Letztendlich ist es, wir bewegen uns in der Unterhaltungsbranche letztendlich. Und dieser Prozess auf der einen Seite, das ist für mich einer der Highlights, dass er aber über Jahre hinweggezogen wird. Die wirtschaftliche Gesundung der Liga selbst, also ich bin 2001 wie gekommen bin, war ich hauptsächlich für Lizenzierung, dann ab 2004 in den Vorstand und mit der Agenda Finanz erweitert. Wir haben damals den Finanzbereich ingesourced, der war komplett draußen. Wir hatten wirtschaftliche Probleme. Es wäre wirklich so, wenn uns die Clubs dann wieder Gelder zurückgegeben hätten, dann wären wir wirklich insolvenzgefährdet gewesen. Aber auch da, wenn man sich jetzt anschaut, wir haben ein tolles Bürohaus hier in Hietzing mit 900 Quadratmeter Grund, 900 Quadratmeter Bürofläche, haben wir deutlich positives Eigenkapital, sowohl bei der Liga als auch bei der Tochtergesellschaft. Und auch der Prozess, das ist das Zweite. Das Projekt Haus, das war damals auch eines, das ist so etwas Punktuelles, wo ich sage, das haben wir im Mai 2008 ersteigert gehabt. Das war wirklich einer der schönsten Augenblicke in den 18 Jahren, wenn wir damals den Zuschlag für dieses Haus bekommen haben. Und last but not least natürlich der Reformprozess von 2016, das haben wir sehr, sehr schnell durchgezogen gehabt, was notwendiger war, aber mit allen Ausprägungen von den ganzen Bestimmungen ändern vom Modus, das war sicherlich eines der challengingsten Projekte, aber mit Freude jetzt auch zu sehen, wie das erste Jahr davon ausfällt.
Bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, ich nehme an, wenn es so umgekehrt, gerade habe ich nach der größten Errungenschaft gefragt, wenn man so wenn ich auf einen Umstand tippen könnte, wo Sie jetzt vielleicht noch sagen, okay, da hätte vielleicht noch mehr weitergehen können, gerade weil Sie die Infrastruktur der Bundesliga-Zentrale angesprochen haben. Ja, abseits der Landeshauptstädte schaut es halt nach wie vor ein bisschen dorfplatzig aus in der Liga. Ist das so etwas, wo Sie sagen, ach, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Gas drücken müssen, damit man halt jetzt nicht auf besseren Sportplätzen Bundesliga spielt, muss man einfach so sagen, ne?
Ja, das ist, glaube ich nicht, also mit der Infrastrukturoffensive, die wir gestartet haben 2013, haben wir sehr, sehr viele notwendige und rasche Schritte auch gesetzt. Da muss man natürlich auch Zeit zum Entwickeln geben, weil Infrastruktur steht dann von heute auf dem Morgen. Aber ich glaube, das ist auch der Charme dieser Liga, dass es eben nicht nur UEFA-taugliche Stadien gibt, sondern wirklich, jetzt nehmen wir die zweite Liga her, sehr schöne Sportanlagen, wie der FAC-Platz oder auch von mir aus Lafnitz und in der höchsten Spielklasse, ja, ganz genauso zur Topografie Österreichs dazu, dass halt nicht alle Stadien gleich ausschauen. Also ich kenne viele Bundesliga-Stadien in Deutschland, die, wenn man reingeht, wenn man nicht das Vereinswappen sehen würde, würde man nicht wissen, welcher Stadion ist es, weil sie sehr ähnlich sind, und ich denke, das macht aber auch den Charme unserer Liga aus.
Also, das in Hartberg Stahlwarte Bühne stehen. Oder in Mattersburg seit, glaube ich, 2004.
Ist natürlich eine Luft nach oben, das ist ja dieser Neidwahn. Aber ja, das ist bei uns. Die Mindesterfordernisse werden erfüllt, sagen wir so. Die kann man natürlich auch noch weiterentwickeln, das ist auch klar. Allerdings, wie gesagt, das hat einen eigenen Charme, sagen wir mal so.
Reden wir vielleicht konkret über die Liga-Reform. Die ist ja jetzt durchs erste Jahr gegangen. In der Bundesliga hat man eben so ein bisschen eine Ausdifferenzierung zwischen Unterhaltungsunternehmen, die sich auch so selbst wahrnehmen, die auch, glaube ich, gut zulegen können, auch durch die Infrastruktur Austria Rapid. Beispielsweise Red Bull natürlich, vor allem am Transfermarkt. In Graz tut sich auch einiges. Ihr Steckenpferd ist halt auch so ein bisschen die zweite Liga, die ja auch so ein bisschen im Austausch mit der unteren Hälfte der Bundesliga steht. Wie viel Kompromiss können Sie jetzt so gegen Ende Ihrer Ära bei der Bundesliga sagen, steckt da drinnen, weil es halt doch auch ein Spagat ist, denke ich mir, den man da in dieser 16er Liga hingekriegt hat, eben mit Amateurvereinen, mit Vollprofi-Vereinen wie der SV Ried, dann so Zwitterwesen wie Liefering und den Juniors. Ja, wie zufrieden sind Sie da jetzt konkret, dass es diesen mehr oder weniger Kompromiss gegeben hat?
Sehr, sehr einen ganz wichtigen Schritt, diese Reform, dass man auch die Anforderungen in der zweiten Liga gesenkt hat. Mhm. Man muss in der Vergangenheit doch die Erfahrung machen, dass der Platz für 20 Profiklubs in Österreich nicht gegeben ist. Also, wenn man Wirtschaftsraum vergleichbar mit Bayern, und in Bayern gibt es aber immer auch keine 20 Profiklubs, deswegen war es auch wichtig, und auch für die Clubs war es ganz einfach eine rückblickend betrachtet zu große Herausforderung, diese Professionalität im Sinne von Struktur, im Sinne von Finanzen, Organisation an den Tag zu legen, die zwischen erster und zweiter hat es kaum Unterschiede gegeben. Mhm. Mittlerweile, das hören wir auch von den Clubs, speziell auch jenen, die aus der Regionalliga aufgestiegen sind, so wie Steyr beispielsweise, die werden mit den gesenkten Anforderungen kommen sie viel besser zurecht. Es ist immer noch eine Herausforderung, sagen sie auch, aber früher, nehmen wir die Beispiele her, Austria Salzburg gleich im ersten Jahr insolvenzgefährdet, beziehungsweise waren insolvenz und haben das mit dem Zwangsausgleich geschafft. Und damit ist es ganz einfach lebbarer für die Clubs geworden. Und auch da waren wir überrascht vom guten, sehr guten ersten Jahr, nämlich auch die sportliche Homogenität. Der durchschnittliche Punkteabstand war niedriger als in den 5 Jahren der 10er Liga, das hätten wir nie geglaubt. Es kommen weiterhin viele Österreicher zum Einsatz, über im Schnitt über 70%. Wir wollten, das Ziel war, dass zumindest 25% aller Spielminuten von 22 Spielern gemacht werden. Das wird alleine mit Österreichern schon überfüllt. Da müssen wir sie selber dann haben, muss man sich dann mal Gedanken machen, ob man die Ziele ein bisschen auch noch weiter nach oben schraubt. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Sportanlagen. Da war unser Ziel, wir machen ja dieses Spielfeld-Reporting, da war unser Ziel, dass wir eigentlich einen Zweier haben, ein Schulnotensystem über alle Plätze die gesamte Saison hinweg. Letztendlich ist ein Schnitt von 1,64 rausgekommen. Es wird immer bewertet vom Heimclub, vom Gastclub und vom Schiedsrichter. Also da sind alle Ziele aufgegangen. Und wie gesagt, auch das Feedback der Clubs, dass es jetzt also noch viel lebbarer geworden ist. Und Zuschauer haben sich ganz bewusst kein Ziel gesetzt für die zweite Liga, weil wir gewusst haben, wenn es mehr Clubs werden, dann ist ganz einfach, dann wird man den Schritt von einer 10er Liga nicht aufrechterhalten können. Und ein Ziel ist ja zu setzen, das unter dem Status quo liegt, das war nicht unser Anspruch. Mittlerweile sehen wir aber, dass wir Saison 6 von 16 Clubs letztes Jahr vierstelligen Zuhörerschnitt gehabt. Es war auch klar, dass die klassischen Amateurmannschaften ganz einfach den Schnitt auch senden werden. Da steht wieder mehr das Sportliche im Vordergrund. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich vom Gesamtkonstrukt der zweiten Liga ausgezeichnet und es macht auch Spaß. Es ist mit der eigenen Neupositionierung im Sinne von schöne Sportanlagen statt Stadien, Drehscheibe zu sein, sowohl für die Spieler, dass sie sich entwickeln können, als auch für die Clubs. Sie haben Zeit, sich zu entwickeln. Es ist der sportliche Druck nicht so groß wie in der 10er Liga. Die finanziellen Anforderungen sind nicht so hoch. Und damit ist es eigentlich eine ausgezeichnete Basis für den Sprung dann nach oben von einzelnen Spielern in der Clubs.
Die Liga lebt das ja auch. Also wenn ich jetzt auf die beiden Pressekonferenzen zum Saisonauftakt zurückblicke, also Bundesliga im MAG und zweite Liga beim Heurigen in sehr lockerer Atmosphäre, das hat ja sicher auch etwas für sich. Aber es ist ja auch schon so, wenn man sich so ein bisschen nochmal die Leistungsstufe drunter anschaut, irgendwo wird man ja, auch wenn man es wahrscheinlich nicht will, schon in Richtung einer abgeschlossenen Bundesliga gehen, wenn Sie jetzt vielleicht ein bisschen in die Zukunft blicken, weil die Regionalliga West oder die Westregion stellt sich ja neu auf. Der Meister der Ostliga wollte nicht aufsteigen. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut, also viel mehr Clubs außer die Rapid Amateure, der Sportclub und irgendwann die Vienna, glaube ich, fallen mir jetzt auch nicht mehr ein, die auf sich dort hinkommen. Glauben Sie, dass das so kommen wird, dass man da wirklich ein sehr enges Feld an Clubs haben wird?
Das ist etwas, was uns auch, also was mich ja sehr überrascht hat, jetzt aber eher im negativen Sinne, dass es wenig Kandidaten aus den Regionalligen gegeben hat. Insbesondere unter dem Aspekt, es war jahrzehntelang, ist gefordert worden, die Möglichkeit des Direktaufstiegs und dass es keine Relegation mehr gibt. Es wurde gefordert, dass man sich die Lizenzanforderungen heraufsetzt. All das hat man im Sinne dieses Reformprozesses auch gemacht. Und dass es dann eine sehr überschaubare Anzahl an Lizenzbewerbern, Zulassungsbewerbern für die zweite Liga aus den Regionalligen waren, war sehr überraschend. Ich bin auch gespannt, wie es sich in Zukunft entwickeln wird. Ich denke mal, es ist immer noch das Potenzial für mehrere Clubs aus sämtlichen Regionen da. Und bei Ebersdorf, auf der anderen Seite muss man sagen, bei Ebersdorf beispielsweise scheitert es an der Infrastruktur, muss man auch wieder ein Kompliment machen, wenn man sagt, okay, wir gehen kein finanzielles Risiko ein. Allerdings, wie gesagt, das ist, wenn man mal die Infrastruktur hat und ich denke mal mit Vienna, mit Sportclub, da gibt es dann schon ein paar Traditionsmannschaften, die auch den Willen haben, da wieder raufzukommen. Und von dem her sehe ich allein da auch kein Risiko, dass das wirklich geschlossen würde, sondern dass eine natürliche Fluktuation gegeben sein wird.
Inwieweit hat man versucht, die dritte Leistungsstufe mit reinzunehmen, die ja aus den Regionalverbänden besteht? Oder wie schwierig war das auch, weil wenn man so sich manche Stimme anhört, die sagen, ja gut, auf die Regionalligen haben wir vergessen. Zum Beispiel der Oberösterreich-Ligameister hat dann gesagt, nein, wir steigen nicht einmal in die Regionalliga auf, auch wenn dort zwei sehr schillernde Personen in Österreichs Fußball zugegen sind. Aber wie...
So vergessen, nein, es war klar. Ich meine, erstens nur noch mal sagen, Regionalligen vor allem im Kompetenzbereich der Liga. Und uns war wichtig klarerweise, wir sehen es auch immer noch so, dass die Pyramide eigentlich zu breit ist. Wir haben zu viele Clubs in den ersten drei Leistungsstufen. Wir wollten einmal mit unserem Reformprozess einmal den Anklick geben, um letztendlich, denke ich mal, vertreten auch Hans Rinner hat immer noch die Meinung vertreten gehabt, dass in der dritten Liga zu viele Clubs sind. Jetzt wäre die Möglichkeit, da auch hier einen weiteren Schritt zu machen. Ich finde es suboptimal, dass die dritte Leistungsstufe aufgrund des Föderalismus, aufgrund dieser neuen Bundesländer unterschiedlich strukturiert ist. Ich denke mal, das ist auch ein Schritt, den man künftig noch optimieren kann. Aber es war natürlich auch bei uns, sowohl der ÖFB als auch die Landesverbände waren Stakeholder im Rahmen dieses Reformprozesses, haben bei uns mitwirken können beim Liga-Prozess. Und ich glaube, das ist da sicherlich in den nächsten Jahren einen weiteren Schritt geben wird hinsichtlich der dritten Leistungsstufe.
Jetzt waren sie ja eben diese knapp zwei Jahrzehnte, da ist das irgendwo vielleicht auch so eine Generationenfrage, auch wenn man sich jetzt die Bundesliga-Trainer, die allein, wenn man ihnen zuhört, die sind knapp über 40, und Christian Ilzer sagt dann, ja, wir sind ja in der Unterhaltungsindustrie, als ob es nie was gewesen wäre. Ich interviewe schon ein bisschen länger Trainer und das, die werden immer weniger viel älter als ich, aber da merke ich halt schon noch, dass sich viel tut und dass das möglicherweise auch mit diesem föderalistischen Funktionärswesen zu tun hat, dass da in Zukunft sich eben auch vielleicht die dritte Leistungsstufe da irgendwie besser positionieren kann, wenn die jetzt jung sind, ein paar Jahre älter sind?
Denke schon, und das Business, sage ich mal, speziell ist auch im Profigeschäft, ist natürlich ein stressiges, ein nervenaufreibendes, aber ich finde die Aussage von Christian ist ja sehr, sehr gut, der da wirklich auch gesagt, hey, wir sind da in der Unterhaltungsbranche. Weil letztes Jahr auch immer wieder mit auf den Vorwurf gekommen ist, es ist, kann man über alles diskutieren, Punkteteilung. Es war immer das Ziel, das spannend zu machen. Und das war extrem spannend in beiden Ligen. Und unter dem Aspekt, speziell der höchste Spielklasse, ist, die Konkurrenz ist dann nicht nur im Sport selbst zu Hause, sondern ganz einfach sagen, kulturelle Einrichtungen, alles was halt mit Freizeitaktivitäten verbunden ist. Und in diesem Business muss man sich einmal bewegen können. Man braucht die notwendige Energie dafür. Und ich glaube auch deswegen werden die Trainer von Nigel jünger, beziehungsweise ist es nicht mehr so klassisch, dass einer ein Profifußballer gewesen sein muss, damit er noch ein sehr guter Trainer ist. Da ist auch, und das ist auch kein Österreich-Spezifikum, ist generell ganz einfach ein Bewusstseinswandel. Aber ich glaube, die Anforderungen, die dieses Geschäft mittlerweile stellt, machen es auch notwendig, dass man sich intensiv damit auseinandersetzt. Und dafür brauchst du Energie und das entsprechende Alter auch.
Okay, wenn man sich das letzte Jahr ein bisschen anschaut, ich glaube, es ist manchmal etwas so das Problem, dass in der Außendarstellung irgendwie nicht jeder Beobachter versteht, dass die Bundesliga ja die Summe der Vereine ist, und dann gibt es immer wieder auch so den einen oder anderen Querschläger, wo wahrscheinlich die Geschäftsstelle Bundesliga Dinge anders sieht als der ein oder andere Verein. Ich habe mir so notiert, würde hier in Zukunft eine Wagenburg-Mentalität entsprechend mit einer Stimme irgendwo so ein bisschen besser sein, wenn es um so Dinge geht wie TV-Vertrag, wenn es darum geht, dass Diskussionen angerissen werden, dass halt nicht Verein A in Zeitung B sagt C und dann der andere Verein in der nächsten Zeitung das sagt, dass das halt so sich quasi ein bisschen öffentlich ausgerichtet wird, auch im Sinne einer Professionalisierung.
Natürlich, ich denke mal, dann ist es die Aufgabe von uns auch, dieses Gedankengut über den Tellerrand zu schauen, das weiterzugeben, mit den Clubs zu kommunizieren und ganz einfach, dass man intern diskutiert, dass man nicht über Medien sich das ausrichtet, sondern ganz einfach intern eine Diskussion führt, schaut, wo ist der größte gemeinsame Nenner und dann erst an den Markt rausgeht. Jawohl, es ist halt Unterhaltung, Fußball ist halt natürlich auch sehr viel mit Emotionen verbunden. Die ziehen sie dann manchmal über die 90 Minuten und über den Spielfeldrand hinaus. Davon lebt natürlich das Geschäft auch, muss man auch sagen. Aber ich glaube, das ist ja da, wenn ich da zurückdenke, wie wir so Anfang der 2000er Präsidenten oder so staatliche gehabt haben, wie ein Hannes Kartnick, wie ein Frank Stronach, wie ein Rudi Quellenberger. Also da ist es mit uns dann auch schon manchmal auch wieder zu haben. Also von dem her, glaube ich, ist da auch das Bewusstsein im Sinne der Professionalität in den letzten zwei Jahrzehnten stark gestiegen.
Das heißt, wenn wir jetzt sagen oder analysieren, die Stimmung in der Bundesliga zwischen den Vereinen war schon mal besser, würden Sie sagen, naja, denkt einmal an Kartnick, Quellenberger und Co. zurück, oder?
Eben. Also man muss das wirklich immer über eine längere Betrachtungsweise sehen, dass jeder Club seine eigenen Interesse hat, ist auch verständlich. Allerdings funktioniert das Produkt Fußball immer dann, wenn wir alle gemeinsam an den Strand sind. Aber das hat sich meines Erachtens noch in diesen zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, schon deutlich auch verbessert.
Was sich auch in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verbessert hat, ist, glaube ich, die wirtschaftliche Lage einfach der Clubs. Man kann auf diversen Portalen bei uns, bei Kollegen nachlesen, was es denn früher für finanzielle Unbillen gegeben hat, vor allem in den Nullerjahren. Vielleicht in der Rückschau, warum war das eben vor allem in den Nullerjahren FC Tirol, GAK, Sturm Graz und dann diverse Zweitligisten auch später, warum war das vor 20, 15 Jahren einfach so viel schwieriger, einen Fußballverein so zu führen, dass man mit dem Geld auskommt?
Ich glaube, es war eine schwierige. Es hat sich sehr, sehr viel das Bewusstsein verändert hinsichtlich eines verantwortungsvollen Tuns und Handelns. Und es hat dann, damit es sich gebessert hat, das Negative hat immer auch was Positives. Diese Fälle Tirol, die beiden Grazer Insolvenzen, ist ganz einfach war notwendig, um diese Bewusstseinsänderung herbeizurufen. Davor war halt lang nichts. Rapid hat einmal in den 90er Jahren Themen gehabt, aber es ist sie dann irgendwie immer ausgegangen. Früher waren damals in den Anfang der 2000er Jahre waren die Clubs einfach durchwegs als Verein organisiert. Es war immer sehr, sehr viel ehrenamtlich. Organisation, da war ein Club, also ich sage mal, wie ich zur Liga gekommen bin oder mehr mal am Dunkel erinnern kann, in den 90er Jahren waren selbst diese großen Clubs noch sehr, sehr viel mit ehrenamtlichen Funktionen verbunden, mit einzelnen Mitarbeitern, aber nicht den großen administrativen Staff. Und das ist diese, genauso diese Entwicklung hin zur Professionalität, hin zur Unterhaltungsindustrie, hin zur Freizeitdienstleistung, die es notwendig gemacht hat, dass es mittlerweile Marketingabteilungen gibt, dass jeder Club, dass keine Schulschachtelbuchhaltung mehr gibt, sondern wirklich eine ganz fundierte Unternehmenspolitik, die den Vergleich mit der Wirtschaft einerseits entscheiden braucht. Und das ist genauso die Weiterentwicklung, auch vorangetrieben auf europäischer Ebene durch die UEFA mit der Implementierung des Lizenzierungsverfahrens. Genau das soll ja dazu auch dienen. Lizenzierung ist nicht nur im finanziellen Sinne, dass man stabil wirtschaftet, sondern auch, dass man seine Organisation weiterentwickelt, um den heutigen Anforderungen der Unterhaltungsindustrie gerecht zu werden.
Welchen Anteil haben da auch diverse von der Politik verordnete Maßnahmen? Es gab ja, also zum Beispiel, ich kann mich nur erinnern, wie die Registrierkassapflicht gekommen ist, haben wir auch einige Vereine eher im unteren Bereich gesagt, na super, dann müssen wir die Kantine zusperren, aber es wird ja jetzt mittlerweile auch vom Finanzamt anders geprüft, mit der gemeinsamen Prüfung, mit der Sozialversicherungsträgern auch. Welchen Anteil haben da eben so die von der Liga bzw. der UEFA, also vom Sport kommenden Punkte, welchen Anteil haben einfach die von der Politik logistisch gesetzten Punkte, dass es jetzt ein bisschen oder eigentlich viel stabiler ist als noch vor 15 Jahren?
Meines Erachtens noch auch einen wesentlichen Anteil. Also die Notwendigkeit beispielsweise, dass man im Profifußball seinen Spielbetrieb in einer Kapitalgesellschaft ausgliedern muss, hat auch dazu beigetragen, also auch es wird transparenter, man muss auch formellere Aspekte beachten oder ganz auch mehr Richtung wirtschaftliche Organisation hin. War natürlich ja dann auch ein Auslöser für 2016, für das Umdenken, wo das kommen ist, wir hätten auch müssen die zweite Liga, wenn sie geblieben wäre, so wie sie war, hätten wir alle Clubs müssen ausgehen müssen und dann haben wir gemerkt, okay, das wird eine zu große Herausforderung, deswegen war das auch eine der Ursachen für den Reformprozess. Aber ich denke, diese Notwendigkeit, die sich da gesetzlich ergibt, aber auch dadurch, dass es vermehrt geprüft wird von GmbH-Prüfungen, trägt dazu bei, dass der Fußballsport ganz einfach fundierter wird, seriöser und als ernstzunehmender Partner in der Wirtschaft auch gehandelt wird. Das kommt dazu.
Okay, jetzt haben wir schon öfters auch die zweite Leistungsstufe angesprochen. Wir haben jetzt vorhin, als wir Konkurse bzw. Insolvenzen erwähnt haben, vor allem über Bundesliga-Clubs gesprochen. Es gab ja leider auch in der zweiten Liga sehr viele ist falsch, aber einige, muss man eigentlich sagen, finanzielle Schiffbrüche. Gibt es da in den letzten 15, 20 Jahren irgendwas, wo Sie besonders dahinter waren, der besonders wehgetan hat, wo man wirklich gesagt hat, okay, das ist jetzt weit über den Sport hinaus?
Also wirtschaftliche Probleme, die Clubs waren dann so überfordert, speziell jetzt in der zweiten Liga. Und außer immer wieder 10 in der Lizenzierung, wenn es Lizenzverweigerungen gegeben hat, dann hat es hauptsächlich die zweite Liga betroffen. Das hat sich, wenn man es jetzt hernimmt, letztes Jahr haben wir, glaube ich, von der Bundesliga gerade einmal Klagenfurt mit einem rechtlichen Formalthema die Lizenz verweigern, in erster Instanz verweigert werden musste, sonst ist das wirklich steil bergab gegangen. Ich kann mich noch erinnern, 2007 war es, da haben 12 Clubs, davon 8 aus den beiden Bundesligaspielklassen, 8 von 20 die Lizenz in erster Instanz nicht erhalten, da waren Rapid und Austria dabei. Aber das Wichtigste ist eigentlich, seit Jänner, ich bin gekommen im Oktober 2001 und im Jänner 2002 war mit Braunau die letztmalige unterjährige Spielbetriebseinstellung, sonst hat zumindest jeder Club auch die Saison fertig gespielt. Da mussten nicht deswegen Spiele abgesagt werden. Wir haben Glück den Tüchtigen, aber natürlich auch Glück manchmal mit dabei gehabt, eben bei den zwei Graz-Insolvenzen, dass es dann so gelaufen ist. FC Lustenau war so ein Fall, Austria Salzburg und zuletzt da. Aber gemeinsam mit den damaligen Masseverwaltern haben wir das ganz einfach mit den Unterstützern im und um den Sport ganz einfach auch so auf Schiene gebracht, dass die Bewerbskontinuität, dass also wirklich die Meisterschaft mit den Clubs ändert, wie sie mit denen sie begonnen hat, dass wir die Seite in diesen letzten 18 Jahren eigentlich durchziehen konnten. Und das spricht ganz einfach für die Arbeit von der Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit den Clubs.
Vielleicht, wenn man sich diesen Prozess anschaut, die Clubs müssen das ja einreichen bei der Lizenzierung und dann wird ja auch kommuniziert, also zum Beispiel im Zuge des Aufstiegs von Hartberg hat man ja auch sehr offensiv kommuniziert, was da quasi wöchentlich Wasserstandsmeldungen abgegeben, was man jetzt noch nachmachen muss. Ist das dann wirklich so, vielleicht so als kleiner Einblick, die Clubs kommen her, geben das ab und da steht irgendwo links Hammer und so viel müssen wir ausgeben? Und dann arbeitet man quasi gemeinsam dran in diesem Prozess, oder wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt natürlich, das ist intern, wie viel kann man da verraten?
Ich kann viel beschreiben, dass jetzt so langsam keine Zahlen im Inneren Sinn geht. Und selbst da, Transparenz, die sie da entwickelt haben, muss bedenken, 2006, kann man erinnern, durften wir nicht einmal die Lizenzentscheidungen selbst kommunizieren. Mhm. Also da war es den Clubs überlassen. Die Clubs haben dann gesagt, nein, das machen wir selber. Mittlerweile werden wir nicht nur die Entscheidungen kommunizieren, sondern es wird jährlich auch veröffentlicht die wirtschaftlichen Eckdaten der Clubs, von Umsatz über Personalkosten, Bilanzsummen und dergleichen. Also da ein Quantensprung, es war eigentlich ein Paradigmenwechsel zur Intransparenz von vor 15, 20 Jahren, wie man begonnen hat.
Aber das mit den Schuhschachteln war schon ein Witz, oder haben die Leute tatsächlich...
Angeblich hat es gegeben. Ende der 90er Jahre war es angeblich sogar noch gegeben.
Also okay.
Das ist ein Klassiker von unserem, der heute, KPMG ist heute noch unser Partner im Bereich der Lizenzierung. Mittlerweile hat jeder Gruppe was einen Wirtschaftsprüfer, damals hat die KPMG für die Gesamtbundesliga gemacht und kein hat die Geschichte nicht selber erlebt, sondern erzählt bekommen, dass irgendwo einmal ein Beleg gefehlt hat. Und der Prüfer sagt, naja, wie geht das, wie kann man da was buchen ohne Beleg, da brauchen wir einen Beleg. Und der besagte Obmann hat sich in dieser alten Eichenkasse hingesetzt, wo man diese Papiere drinnen sagen hat, den Betrag eingibt, den Zettel runtergerissen und gesagt, da haben sie jetzt den Beleg. Das soll wirklich passiert sein. Und das hat sich dann ganz einfach, wie gesagt, heute, ich komme selber aus der Wirtschaft, war knapp 10 Jahre in der Wirtschaft, mittlerweile ist ein Rechnungswesensystem bei den Clubs in Kraft, das ganz normal ist. Der Prozess läuft so ab, die kommen mit, wir kommen dann mittlerweile am 3. März, 17 Jahre lang war es der 15. März, dann werden die Unterlagen gecheckt, wird aber geschaut, ob alles da ist, der Club bekommt am nächsten Tag die Retourmeldung, es ist alles da, oder dort und da fehlt vielleicht was, wenn man es vergessen hat, wenn man es fertig hat. Und dann sind die intensivsten 2 Wochen, das hat mir eigentlich immer, wie ich selbst noch die Funktion gehabt habe, aber trotzdem am meisten Spaß gemacht. Das waren dann wirklich 2 Wochen, wo man dann alle Clubbewerbungen einmal durchprüfen musste, bevor man dann die Berichterstattung ins Entscheidungsgremium ergangen ist, an den Senat 5. Da muss man wirklich jede Minute durchgeplant haben und habe dann aber auch dazu gelernt, mehr als 12 Stunden Arbeit am Tag gehen konzentrieren nicht, eher so Richtung 10 sogar, weil die letzten 2 Stunden am 8 war, also war das ist nicht mehr besonders effizient. Das waren dann aber immer so die Zeiten, so von 7, 8 in der Früh bis 6, 7 am Abend, ganz einfach durchgearbeitet mit einer Mittagspause, Telefon abgeschalten. Und innerhalb von 2 Wochen dann kommt die Berichterstattung an das Entscheidungsgremium, wo man sagt, okay, dort, ich sage mal, bei ob eine Qualifikation vom Trainer passt, das ist ja, nein, das ist schwarz-weiß, da gibt es auch viel zum Checken. Es geht natürlich dann immer um die Beurteilung, wie schaut es wirtschaftlich aus. Wie wir bis Ende der nächsten Saison durchhalten. Man muss bedenken, man prüft das im März, April und es geht um einen Zeitraum bis Juni danach. Und im März, April aufgrund der sportlichen Ergebnisse weiß man oft einmal, steigt der auf, steigt er ab, wie entwickelt sich die Saison, kommt in den Europacup oder nicht. Man kann sowas doch sehr fundiert auf Basis von Erfahrungswerten aus den Vorjahren mit den Clubs dann ganz gut beurteilen und sagen, okay, wenn man sieht, es ist ein wesentlicher Sponsorbeitrag noch offen, dann muss da alternativ abdeckt werden, das sind dann meistens so die Bankgarantien. Ein Schmankerl war davon einmal, dass einmal ein Sponsor seine Bonität nachweisen wollte, da hat er so ein eigenes Prospekt gehabt, weil sie diesen Snowdome da in Dubai, den zweiten, haben bauen wollen. Das Prospekt hat so ausgeschaut, würde es das schon geben. Aber dabei war das eigentlich alles nur in Planung und das war eigentlich ein schönes Hochglanzprospekt, aber mehr als viel dahinter. Das war so ein Schmankerl aus diesen 17, 18 Jahren. Und ja, dann kriegen die Clubs die Rückmeldung. Das und das braucht es noch. Entweder es passt alles oder jetzt im finanziellen Bereich, bitte bringt es uns den Nachweis, dass du einen Kredit aufnehmen könnt oder eine Bankgarantie bekommst, über den sollte ein paar Daten aufgestellt werden. Das erfüllt der Club mittlerweile immer mehr. Da war notwendig, dass man ab FC Tirol die notwendige Konsequenz an den Tag legt. Also ich war da, obwohl ich das Entscheidungsgremium war, sondern nur der Lizenzmanager, schon immer ein bisschen bekannt dafür, dass ich sehr konsequent das durchzogen habe, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Und, aber habe einmal im Urlaub getroffen, zufälligerweise, benennenswerterweise in Ibiza, in ehemaligen Sturm Graz Präsident Hannes Kartnick, der in seiner aktiven Zeit auf mich weniger gut zu sprechen war. Aber Ibiza ist aber dann auf den Kaffee gegangen und hat gesagt, sie waren immer aufrichtig, man hat immer gewusst, woran man drinnen ist. Auch wenn es einem keinen Spaß gemacht hat zum Teil, oder wenn man sich damit geärgert hat. Aber letztendlich hat er gemeint, und genauso der Herr Weiß von der Admira, den wir jetzt im E-Bundesliga-Finale wieder mit Themen, der genauso gesagt hat, am Ende des Tages haben sie eigentlich recht gehabt. Aber und man hat gewusst, woran man bei ihnen ist. Und das ist das, was sie sagen, dass das dann auch passt.
Und ist das dann, ich meine, gerade weil wir die Admira ansprechen, die hat ja, glaube ich, 2, 3, 4 Jahre hintereinander immer in erster Instanz, wo man sich dann ja so auch als Berichterstatter fragt, so, ihr macht das aber nicht erst seit gestern, oder? Ja. Also sitzt man dann irgendwie so über den Unterlagen und denkt sich, schon wieder?
Ja, das war irgendwie bei manchen, Admira hat es wirklich einige Jahre geschafft und bis zum Schluss, also sogar mal, haben sie es wirtschaftlich geschafft, dann ist es am Trainer gescheitert, aber... Ja, das war irgendwie schon wie das Amen im Gebet. Erste Instanz, wir hatten keine Lizenz, dann zweite Instanz hat es meistens geklappt, zweimal aber nicht. Aber da muss man sagen, mittlerweile haben sie die auch so entwickelt, dass die wirklich gut aufgestellt sind mit einem sehr, sehr guten Sponsor in der Kapitalgesellschaft. Und dass es da jetzt, wenn man den diesjährigen Lizenzierungsprozess hernimmt, war das eigentlich eine Freude, wenn man sieht, es gibt kaum mehr Themen, es gibt. Und dann haben wir einen Protest gegeben, geschweige denn ein Schiedsgerichtsverfahren. Schiedsgerichtsverfahren sind immer sehr ungut. Das ist, man sitzt eigentlich seinem eigenen Club bei Gericht gegenüber. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Wobei da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Also da hat es in Einzelfällen so gegeben, dass das wirklich persönlich genommen worden ist. Auf der anderen Seite zum Beispiel letztes Jahr mit Hartberg, mit der Frau Anderl, das war wirklich, wir haben das Gerichtsverfahren durchgezogen, sachlich. Wenn es Pausen gegeben hat, wäre die Verhandlung hat einmal 6-7 Stunden da und dann am nächsten Tag einmal 2-3 Stunden. Dann haben wir es noch geraucht gehabt, die Verhandlung war auch da. Wir haben uns dann draußen hingestellt an einer Zigarette, war alles andere plaudert, aber einen ganz normalen persönlichen Umgang. Wir haben das bekanntermaßen verloren dann. Wir haben uns noch einmal zusammengesetzt, das ausgesprochen und mittlerweile sind wir die besten Bekannten und Freunde, wenn wir sie sehen. Und das sind auch so Eindrücke, wie man sieht. Klar ist es auf der einen Seite Emotion dort, aber auf der anderen Seite so, dass im Lizenzierungsprozess Schiedsgerichtsverfahren sind das Unangenehmste. Aber man kann es auch wirklich so lösen, dass man ganz einfach respektvoll miteinander umgeht. Es war wirklich nur ein Einzelfall, das ist manche sehr persönlich.
Ja, und Hartberg hat ja fußballisch zumindest im Herbst sehr viel Spaß gemacht, also da kann man gar nichts sagen.
Erstens einmal das und zweitens, sie haben es auch geschafft. Man mit ihren Mitteln, das ist halt, das ist das, was ich mit dem eigenen Charme auch meine. Ja. Die haben halt keine, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Angestellte im administrativen Bereich, sondern klein, aber sie schaffen es. Und wenn man schaut, sie haben 4.000 Zuschauer jetzt in Hartberg, das ist immer so eine volksfestliche Stimmung und macht uns einfach Spaß.
Ja, da habe ich, den Obmann,
Erich Kohler.
Genau, da habe ich mal gefragt, welches Budget habt ihr? Und ich glaube, sie sind mit 4.142 reingegangen und dann haben wir gedacht, von welchem Budget träumt ihr denn eigentlich? Und dann erwartet man sich als Fragensteller so, ja, 6, 7, 8, nein, naja, so 5.
Ja, ich war jetzt einer der ruhigsten Typen, die ich kennengelernt habe, das war letztes Jahr beim Schiedsgericht, also mit einer stoischen Ruhe ist er dort gesessen und habe das gesamte Verfahren über sich ergehen lassen und habe noch selten so ruhige Menschen erlebt.
Ich glaube, der hat auch schon viel gesehen. Also er muss ja, glaube ich, schon Ewigkeiten beim Verein sein. Aber wir haben das mit dem Charme auch irgendwo so angesprochen. Also es ist ja schon, einerseits schon recht cool, wenn man jetzt der Bundesliga-Eröffnungsmatch Rapid gegen Salzburg, das eines der heißesten Spiele, das dieses Land zu bieten hat. Aber dann kann man sich halt auch eben so Wolfsberg gegen St. Pölten anschauen. Das ist jetzt vielleicht von der Kulisse her nicht das, aber es ist trotzdem ein gutes Fußballspiel. Und da hat man dann wieder das, was Sie bei der Bundesliga-Pressekonferenz angesprochen haben, da brauchen Sie nicht auf den FAC-Platz gehen, um eine Seilrunde Wurst zu bekommen, sondern das kann man halt auch in der Bundesliga haben. Ja. Wenn man jetzt diese zwei Jahrzehnte, um da so zum letzten Fragenblock hinzukommen, sich anschaut, hat sich sehr viel getan in Österreichs Fußball, angestoßen natürlich auch durch die Euro 2008 mit den Neubauten der Stadien in oder Ausbauten in Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt steht ja auch eins. Sie haben vorhin noch Quantensprung gesagt. Jetzt stehen wir lustigerweise, wenn diese Europacup-Saison nicht vollkommen in die Hose geht, ja auf eigentlich vor einem nächsten Quantensprung. Wir haben das geschrieben, ich glaube die Kollegen von der OLE 1 haben es auch geschrieben, es ist Österreich ja irgendwie so halb am Weg in die Top 10 Europas, was tragischerweise natürlich auf der einen Seite mit politischen Dingen in der Ukraine und in der Türkei zu tun hat, muss man ja auch sagen. Jetzt kann es sein, dass wir das sportlich schaffen und oft ist es ja so, dass man sportlich einen Schritt mehr macht, als dann infrastrukturell und wirtschaftlich rundherum zu tun ist. Was wäre so jetzt auf Basis von Ihrer Erfahrung notwendig, dass Österreich sich auch möglicherweise in den Top 10 Europas halten könnte? Das ist ja ein kleines Land mit vergleichsweise wenig Profiklubs.
Also wie man Division 2020 im Jänner 2015 präsentiert haben, war unser Ziel, dass wir an die 12. Stelle im UEFA-Ranking kommen, weil nach dem damals hätte das den Fix-Startplatz für die Champions League bedeutet. Mittlerweile durch den Reformprozess ist es leider nicht mehr so. Aber ich glaube, damit man weiterhin erfolgreich ist, und da setzen wir auch auf diesen Weg, ich will jetzt nicht als Ausbildungsliga so klassisch betiteln, aber wir wissen uns, glaube ich, einzuordnen. Es geht darum, Spieler zu entwickeln. Es ist auch die Vision, dass wir 25 Spieler in den Top 5 Ligen haben. Wenn man seit der deutschen Bundesliga dazu rechnet, sind wir zu drüber, ohne dem nicht ganz nah. Aber ganz einfach Spieler entwickelt, dann wirklich um ein gutes Geld transferiert und diese Transferlöse dann in Nachwuchs, in Infrastruktur wieder reinvestiert. Mit diesem Ausbildungsprogramm ganz einfach. Und das sieht man auch in der wirtschaftlichen Daten. Früher war über 50% vom Budget im Schnitt über alle Clubs durch Sponsoring. Mittlerweile hat sich das gesenkt. Es sind die Säulen TV größer geworden. Es ist bei weitem und sehr erhöht die Transferlöse von, ich glaube, die waren im einstelligen Prozentbereich. Mittlerweile sind es bei einzelnen Clubs schon mit 20-30% rein. Je nach Jahr natürlich, welche Transfersaison macht. Und wenn man dann mal so schaut, wie in der Schweiz beispielsweise, Basel hat sich dann als fixer Champions League-Teilnehmer eigentlich etabliert gehabt über Jahre hinweg. Das wäre, denke ich mal, bei uns genauso möglich, nicht nur mit Red Bull Salzburg. Aber ich sage, wenn man es ja nach dem jetzigen Status auch immer wieder, so einmal einzelne Jahre gegeben, wo wir noch Anteilnehmer in der Gruppenphase gehabt haben. Mittlerweile können es bis zu 5 werden und 3, 4 sind durchaus realistisch. Und wenn man sie mit den Möglichkeiten, die wir hier haben, ich glaube, wir werden nie in den Top 5 kommen, das ist klar. Aber wenn man den Weg so weitergeht, wie man in den letzten Jahren gegangen ist, dann denke man, dass die Top 10 nicht unmöglich sind. Das ist realistisch.
Weil Sie es gerade angesprochen haben, ist ja auch 2005 der Einstieg von Red Bull gekommen. 7 Jahre später hat man sich dann nochmal dort neu aufgestellt. Ich würde auch durchaus kritisch gesehen, aber nur mit Red Bull Salzburg werden wir auch nicht weiterkommen, weil das natürlich, also man weiß, in den Nachwuchsabteilungen holt sich Red Bull sehr viele junge Spieler einfach her. Das heißt, da sind auch die anderen größeren Clubs wahrscheinlich gefordert, da mehr zu machen.
Natürlich, man braucht ja die sportliche Herausforderung in der laufenden Meisterschaft immer, wobei man denkt, erstens einmal durch den neuen Modus, aber wir haben mit Clubs, sage ich mal, mit Rapid Austria, Sturm, LASK, sind das Clubs, die Salzburg fordern. Und durch dieses Fordern entwickeln sie sich selber sein. Oder Red Bull in Salzburg ist sicherlich ein Benchmark, Best Practice-Beispiel, wie man sich da entwickeln kann. Und das soll für die anderen Clubs ganz auch entsprechend Ansporn sein.
Auch mit den unter Umständen dem negativen Aspekt.
Das ist eine Frage der Wertschätzung. Ich sage mal, 2005, wenn Red Bull nicht eingestiegen wäre, jetzt mit dem Club ganz, ganz schlecht ausgeschaut. War schon ein Jahr davor bei Lizenzverweigerung und es hat sich dann in dem Jahr nicht unbedingt gebessert. Nur von Tradition allein, siehe aus der Salzburg, kann man halt auch nicht leben. Der Zugang ist ein eigener, er ist viel mehr dienstleistungsorientierter und vielleicht ist weniger so traditionell, aber das ist genauso die Entwicklung der Zeit. Ich denke, man wird auch über Generationen für Kids, die derzeit, ich weiß nicht, 15 sind, die kennen Red Bull von Salzburg von klein weg, für die ist das auch schon eine Traditionsmannschaft. Mhm. Das ist dann immer eine Frage des Alters und man glorifiziert dann sehr, sehr gern, man glorifiziert die Vergangenheit dann oft gern, weil man sie betrachtet auch Zuschauerzahlen waren früher bei weitem, kann mich noch erinnern, war man beim Spiel 1988 Rapid ist vor, ich weiß nicht, 4000 Zuschauer Meister geworden, heute unvorstellbar. Die Clubs haben halt natürlich unterschiedliche Philosophien, ja, wie sie an den Sport herangehen, und das macht aber auch die Vielseitigkeit ganz einfach aus. 5000 waren es, glaube ich, in einem Sportclub.
Jetzt ist es ja, das ist meistens gar nicht so schlecht, wenn man, wenn Funktionäre nicht zu 100% im Fokus stehen. Ich glaube, Sie haben gesagt, Sie wissen noch nicht ganz genau, was Sie jetzt dann machen wollen. Jeder, der sich näher mit Fußball beschäftigt, weiß, dass es ein sehr stressiges Business ist, egal von welcher Warte. Und da werden wahrscheinlich auch ein paar Monate nichts tun, sehr lässig sein. Aber wollen Sie dann so ein bisschen so noch nicht ergraute, aber graue Eminenz von außen sein? Oder ist das jetzt dann so ein Abschluss, wo man sagt, okay, das war jetzt und jetzt soll die nächste Generation übernehmen? Oder wollen Sie da schon, wenn dann der Kollege von der Zeitung anruft und sagt, wie sehen Sie das, Herr Herowitz, etwas sagen?
Also in der Öffentlichkeit haben wir in den letzten 18 Jahren nie gefremdet und das werde ich in Zukunft auch nicht machen. Und das graue Eminenz möchte ich auch nicht gelten. Es ist, ich glaube, nach einer so langen Zeit, ich war knapp 10 Jahre in der Wirtschaft bei 4 Unternehmen, zwischen 1 und 3 Jahren jeweils, da nimmt man mal dann einen Monat Pause und habe immer den Job so gewechselt, dass ich gewusst habe, dort beendet, wenn ich schon das andere fix gehabt habe, mit ein paar Wochen Pause und dann stellt man sich da Herausforderungen neu. Das ist, glaube ich, nach 18 Jahren nicht so leicht möglich. Man ist sehr geprägt von einer Organisationskultur, die man auch selber geprägt hat. Daher braucht es von dem her schon mal einen gewissen Abstand und braucht es mal Zeit, um die Tür wirklich fix zuzumachen. Deswegen möchte man diese Auszeit auch ganz bewusst nehmen. Es ist auch, sind auch so Begleiterscheinungen, dass ich zu Hause eine 4-jährige Tochter, das ist ein Wunschkind, die kennt mich derzeit hauptsächlich von den Wochenenden und früh und am Abend einmal. Da möchte ich ganz einfach jetzt einmal auch Zeit investieren in ihre Entwicklung und Zeit mit meiner Frau haben. Um dann, wenn einmal die Tür komplett einmal zu ist und das wirklich einmal erst gesettelt und einmal, wenn ich einmal runterkommen bin, sagen wir mal so, zu schauen, welche Türen öffnen sich möglicherweise neu, wo wird mein Weg hingehen, aber im Moment, ich glaube, ich bin jetzt dann bis Ende September da, bin ich sowieso noch mit dem Job da beschäftigt und dann wieder mal die Tür zu und dann lasse ich mich, sage ich mal, frühestens ab Frühjahr, Sommer 2020, dann gerne überraschen, welche Tür als nächstes dann aufgeht.
Okay, dann danke ich recht herzlich für dieses Gespräch, Herr Herowitz.
Gerne.
Danke sehr.
Danke.
Das war das Fußballjournal vom 26. Juli 2019. Der Ball rollt wieder. Viel Spaß bei den Spielen, die besucht werden im Stadion oder im Fernsehen angesehen werden. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Minuten FM.